direkt aus der Rundfunkanstalt Bamberg, die Bamberger Psychokalypse mit Niklas Döbler, Professor Dr. Klaus-Christian Carbon und Dr. Marius Raab. Herzlich willkommen hier zur Bamberger Psychokalypse, eine weitere Folge. Mein Name ist Niklas Döbler, ich bin Psychologe und wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Allgemeine Psychologie und Methodenlehre der Otto-Friedrich-Universität Bamberg. Und wie immer mache ich diesen Podcast nicht alleine, sondern mit meinen zwei genialen Kollegen, Professor Dr. Klaus-Christian Carbon und Dr. Marius Raab. Hallo.
Servus, hallo.
Hallo.
Wir sind immer noch im Kapitel Irgendwas mit Medien. Und wir haben gemerkt, dass wir noch lange nicht all unsere Gedanken, die wir zum Thema Fernsehserien hatten, mit euch Zuhörerinnen geteilt haben. Und insbesondere Marius hatte etwas, was ihm ganz, ganz dringend unter den Nägeln gebrannt hat. Deshalb machen wir heute einen zweiten Vers zum Thema Fernsehserien und ich gebe einfach mal direkt an Marius. Was war denn so wichtig, dass du es unbedingt mit allen teilen möchtest?
Ach Gott, nee, das war jetzt gar nichts Spezifisches. Eher so ein Gefühl, dass wir irgendwie nur an der Oberfläche geblieben sind bei diesen Fernsehserien. Also was eine Fernsehserie auch mit unserer Kultur macht, wie einen das prägt. Auch ich musste dann dran denken, wie wir in der Grundschule, das war zweite Klasse, glaube ich, haben wir uns dann aus Knete Autos gebaut, unten als Reifen sozusagen Pistazien hingepappt, damit die auch schön flitzen. Und es waren nicht irgendwelche Autos, sondern es war der, Klaus, weißt du das noch, bei Ein Colt für alle Fälle, war das ein Ford Bronco oder dieses Riesenteil, was der gefahren hat?
Das ist auf jeden Fall wahrscheinlich der erste Pickup, den ich jemals gesehen hatte. Ich weiß nur, die Blonde hieß Jody, er hieß Colt, Colt Sievers. Und Howie war sein Partner, der Lange. Was ist tatsächlich für ein Fahrzeug? Ich vermute, es war ein Ford Bronco, ja? Könnte sein.
Irgend so was in Richtung, auf jeden Fall.
War auf jeden Fall ein faszinierendes Fahrzeug.
Also das hat uns geflasht als Kinder. Und was mir dann irgendwann halt später kam, wie uns sowas wie dieses amerikanische Weltbild, dieser American Dream, wie der uns da fropft wurde eigentlich so, ohne dass wir das gemerkt haben. Wir fanden ihn halt toll. Es war auch so ein bisschen, ne, die Serie hat sich selbst so ein bisschen auch aufs Korn genommen. Das war auch schon für Kinder irgendwie ganz erfrischend. Aber was man da so mitkriegt, einfach an Wertesystem, auch an visuellen Codes, an, ne, wie so eine Stadt in Amerika aussieht, das hat unsere Vorstellung bis ins Erwachsenenalter geprägt. Letztlich, was wir da immer in diesen paar Folgen Colt Sievers mitbekommen haben. Später dann auch A-Team war ja eigentlich recht ähnlich, auch von der ganzen visuellen Ästhetik, aber auch vom Wertesystem. Ja, und da waren wir letztes Mal noch, finde ich, sehr an der Oberfläche. Also was Fernsehserien mit uns machen und was Kultur wiederum mit Fernsehserien macht, da könnten wir als Psychologen doch noch ein bisschen mehr dazu sagen. Oder wie seht ihr das?
Ich würde hier, also was für mich rausklingt aus deiner Ausführung gerade, ist diese ganz stark ideologische Komponente von Fernsehserien. Und jetzt gar nicht in dem Sinne, dass jetzt eine politische Ideologie uns aufoktroyiert wird, sondern in dem Sinne, dass es einfach Serien gibt, die unser Weltbild, was gleichbedeutend mit Ideologie ist, in einer maßgeblichen Art und Weise verändern. Ich würde mal da zwei Beispiele anbringen. Das erste ist How I Met Your Mother und wie How I Met Your Mother die Sichtweise der direkten Konsumentinnen, das ist dann meine Generation in dem Alter, auf das Dating-Leben tatsächlich verändert hat. So, und also aus heutiger Sicht ist How I Met Your Mother durchaus kritisch zu sehen. So, und da gibt es ja auch zum Beispiel eine Forschungsarbeit, die gerade läuft am Lehrstuhl zu genau diesem Thema, wie man das überhaupt vereinbaren kann, diese offensichtlichen sexistischen Inhalte von How I Met Your Mother mit dem persönlichen Weltbild des Antisexismus, wie man das vereinbaren kann. Aber es ist natürlich trotzdem sehr, sehr beeinflussend, was sowas wie Flirten, was sowas angeht wie wie Popkultur etc., das spielt alles darin eine Rolle. Und ein anderes Beispiel, wo ihr vielleicht euch mehr damit identifizieren könnt, ist das Polizeibild im Tatort. So, ich habe prinzipiell nicht viel Tatort gesehen, was allerdings doch sehr offensichtlich bei vielen Folgen ist, ist, dass der Polizist das Recht ein bisschen beugen muss, um ans Ziel zu kommen. Und das ist ja eine fundamental ideologische Sichtweise auf dieses ganze Thema. Wir haben auf der einen Seite diesen Rechtsstaat mit seinen Regeln, mit seinen Akteuren, mit der Exekutive, Legislative, Judikative. Und dann haben wir aber den Lone Wolf, den Cop, der nicht nach den Regeln spielt. Und das muss ja auch nicht Tatort sein. Da kann man ja ganz, ganz viele Krimiserien nehmen. Und der bricht sozusagen aus dieser gesellschaftlichen Ordnung aus, um sie wiederherzustellen. Um die Menschen, die die Ordnung von außen bedrohen, hinter Schloss und Riegel zu bringen und das Gleichgewicht wiederherzustellen.
Klar, aber sowas gab es eben erst ab einem gewissen Moment. Beginnen tut es ja eigentlich so ungefähr genau mit meinem Jahrgang, nämlich 1971. French Connection, also als Fernsehfilm oder als Kinofilm natürlich damals. Und mit Serpico, alles tatsächlich unglaublich gute Streifen, die tatsächlich eines machen, nämlich einfach mal zeigen, dass es da draußen auch nicht diese typischen rechtschaffenen Polizisten gibt, die einfach sozusagen das Gesetz einfach eins zu eins anwenden, sondern eben ihre eigenen Regeln aufstellen. Zum Schluss wirklich aus einer extremen, wie du sagst, aus einer Motivation raus, aus einer extrem überzeugten Motivation, wirklich das Böse zu besiegen, aber trotzdem damit auch selber abzugleiten. Das macht die Sache unglaublich spannend und das kam eben aber lange nicht in Deutschland an. Und ehrlich gesagt, und davon habe ich letztes Mal auch erzählt, aber ihr kanntet das eben wahrscheinlich einfach nicht so, in Österreich ist das ein bisschen früher angekommen und das ist ja auch so spannend, dass eben gerade in Österreich ein viel kleineres Land doch solche Sachen manchmal viel, viel früher aufgegriffen worden sind und extrem dort bekämpft worden sind. Übrigens nämlich Kottan ermittelt, das ist 76 ist das eingeführt worden und da gibt es eben einen Polizist, der zum Beispiel mindestens xenophob ist, also würde man heute sagen, der ist fremdenfeindlich, der hat Sprüche gegenüber Ausländern, der ist auch irgendwie selber, das wird dann immer mehr klar, weil es gibt dann mehrere Protagonisten, also es wechselt von Staffel zu Staffel, sind es tatsächlich Leute, die nicht einfach nur konventionell arbeiten. Und das hat einen riesen Einfluss gehabt auf Deutschland und insbesondere auf den Tatortkommissar der Anfang der 80er Jahre, nämlich Szymanski, also Götz George. Und es gab also tatsächlich ein regelrechtes Buhlen um den Bad Cop. Also wer ist sozusagen der schlechteste Cop von beiden, der österreichische oder der aus Duisburg? Und es gab dann eben auch wirklich Anspielungen in diesem österreichischen Kottan ermittelt, auf Duisburg zum Beispiel. Ganz am Anfang gibt es dann Einblendungen, wo man sich ein bisschen lustig macht über wiederum Tatort, weil der Tatort eben bis dahin eigentlich sehr, sehr brav war. Also das waren ganz konventionelle. Aber sowas verändert tatsächlich unsere ganze Sichtweise, was Normen sind beispielsweise, was man auch erwartet, was ein Polizist macht. Und heute ist das eigentlich ein Standard. Der Kommissar, der trinkt vielleicht ein bisschen, der hat ein bisschen Probleme. Ob Frau oder Mann mit Partnerin oder Partner, der hat, es ist eben ein Lone Wolf oder was auch immer. Und es ist ein schwieriger Charakter. Es ist eben einer, der viele Ecken und Kanten hat. Aber das musste sich eben erst entwickeln und in unseren Köpfen ist mittlerweile sowas drin, aber es dauert eben und Serien sind wahrscheinlich ideal dafür, weil sie wirklich so eine richtige Lebenswelt, so ein Sozio- und Psychotop tatsächlich uns zeigen.
Das ist ein interessanter Gedanke, dass Österreich irgendwie der Ort ist, an dem Innovation ausgeht und wenn du das so sagst, ist wirklich was dran. Ich musste gerade an die erste allgemeine Verunsicherung denken. Das war jetzt keine Fernsehserie, Aber das ist ja auch so ein Fall. Also so wirklich bissig politischer Pop, kannst du in Deutschland heute noch mit der Lupe suchen. Ne? Und die haben schon in den 70ern damit angefangen, mit wirklich gut gemachter Pop- und Rockmusik gegen die Regierung, gegen die politischen Verkrustungen, gegen das Establishment, gegen Altnazis in der Regierung anzusingen, sozusagen. Wo gab es
Hat,
das in Deutschland in der Zeit?
ja.
Also wüsste ich jetzt nicht.
Und ich glaube tatsächlich, das ist eine, also dadurch, dass wahrscheinlich Österreich auch in der Zeit enorm konservativ war. Es war wahrscheinlich mindestens so konservativ wie Bayern. Und wo siehst du tatsächlich die bissigsten Kabarettisten und tatsächlich Künstler, die subversiv auch gegen Staat, und zwar jetzt wirklich subversiv in der Weise, dass sie attackieren Dinge, die einfach nicht gut laufen? Ja,
Aber
das
auf eine
findest
humorvolle Art, das
du auf
ist
eine
das
humorvolle
Besondere.
Art, auf eine geistreiche Art,
Ja.
siehst du vor allem in solchen Ländern meines Erachtens oder Teilen der Welt, zum Beispiel wie Bayern oder in Österreich, wo das eben nicht ganz so einfach war. Und im Prinzip ist es so ein bisschen eine schwierige Sache, weil wenn sich so ein Staat und so eine Welt verändert und positiv verändert, dann wird es vielleicht auch nicht mehr ganz so bissig. Also Kabarett lebt auch ein bisschen davon, tatsächlich auch anecken zu wollen und tatsächlich dagegen zu sein. Aber wenn natürlich alle schon unglaublich weit ja, fortgeschritten sind, dann ist es wahrscheinlich relativ schwierig. Also ich sehe auf jeden Fall Österreich als wirklich ein Pacemaker für Deutschland, auch wenn das ganz viele Leute in Deutschland wahrscheinlich genau andersrum sehen. Aber ich glaube, sie sind tatsächlich nicht richtig informiert, was da Tolles einfach gelaufen ist und immer noch läuft.
Genau, also bevor jetzt natürlich wütende Zuschriften vielleicht kommen, es gab natürlich auch in Deutschland und gibt politisches
Natürlich
Lied, also
fantastische Sachen.
Tonsteine, Scherben und so oder auch
Na
die
klar.
frühen Krautrock-Sachen wie Ihre Kinder, aber das war eben eine andere Art. Das war eine sehr manchmal aggressive, aber auch eine sehr revolutionäre Art von Musik auch, aber auch von Texten. Aber sowas wie EAV, das ist halt wie so gute Laune-Pop, der trotzdem den Finger in die Wunde legt. Also das ist so eine Kombination aus guter Laune und trotzdem sehr kritisch zu sein, die der deutschen Musik eigentlich nicht so zu eigen ist. Das ist eher auf das Aggressive, das Revolutionäre, aber wirklich diese so Partymusik, die EAV immer gemacht hat, da war das schon, ja, einzigartig, gerade zu der Zeit, als die ihre Hochphase hatten in den 80er Jahren.
Österreich ist ja auch das Heimatland der Psychoanalyse und ich denke, vielleicht hat es damit was zu tun, weil es natürlich einfach auch kulturprägend ist. Die Psychologie hat ja noch mal oder die Psychotherapie hat in Österreich ja noch mal eine ganz andere Stellung und beziehungsweise eine ganz andere Vielfalt als hier in Deutschland. Und das, worüber wir gerade gesprochen haben, dieses der böse Kommissar, der nur das Böse besiegen kann. Das ist ja im Grunde genommen eine Projektion der gesellschaftlichen, der negativen, der dunklen Seite der Gesellschaft, die eben auf diese Figur des bösen Cops projiziert wird. Und dieser böse Cop funktioniert ein Stück außerhalb der Gesellschaft. Allerdings ist er nie ganz von der Gesellschaft losgelöst, denn dann würde er ja zur äußeren Bedrohung werden. Also es ist im Grunde genommen, man könnte es vielleicht so wie so eine Art, ja, wie so ein Pickel beschreiben, der wirklich so auf der Stirn der Gesellschaft prangt und du kriegst ihn, selbst wenn du ihn ja ausdrückst oder was weiß ich, er bleibt irgendwie immer da und er ist halt auch damit verbunden. Er wird auch von all dem Schlechten genährt, sozusagen, was denn da reingeht, aber er ist halt nicht außerhalb der Gesellschaft. Und das ist eben ganz, ganz wichtig. So, das ist dieser feine Unterschied. Und es gibt immer irgendetwas, was diese Anti-Helden in der Gesellschaft, an der Gesellschaft dran hält. Und das ist sozusagen dann diese konstruktive Verarbeitung mit all diesen negativen Emotionen, mit diesen ich-bedrohenden Emotionen, die dann halt kollektiv auf eine Person ja weggeschoben werden.
Ja, was ich allerdings spannend finde, ist, die österreichische Interpretation des Ganzen geht eben tatsächlich in eine sehr, sehr kreative Weise. Nämlich, wenn du die amerikanischen Antihelden anschaust, die sind eben auch irgendwie korrupt, die sind auch brutal und so weiter. Und dort in Österreich sind sie eben skurril. Sie sind wahnsinnig, sie haben einen Witz, sie haben eine Eleganz. Sie haben zum Beispiel auch einfach eine Charmanz. Und zum Schluss ist es so, das sind Menschen, die sind absolut nicht perfekt, aber du musst sie lieben. Ob ich tatsächlich die amerikanischen Bad Cops irgendwie liebe, da glaube ich, würde ich sagen, nee. Ich wollte gar nichts mit denen zu tun haben, das wäre mir auch viel zu gefährlich. Die österreichischen würde ich durchaus gerne mal treffen, ja, also, weil das eben tatsächlich, das ist so sympathisch und daraus entwickelt sich aber auch wiederum dieser deutsche Bad Cop oder das ist eben nicht so ein richtiger, ich meine, der zum Beispiel Schimanski oder auch andere danach, die sind halt so, die machen auch mal eine krumme Sache, um das Bessere hinzukriegen, aber das hat doch nicht trotzdem diese Eleganz. Das ist ein bisschen was anderes, aber auch sehr spannend. Also, und bei Schimanski zum Beispiel war das dann so, dass es sehr, sehr viel auch ins Körperliche immer reinging und beim Österreichischen ging das eher ins Groteske. Und aber auch das Körperliche war eine tolle Ausgestaltung. Also ich muss wirklich sagen, mich hat beides sehr, sehr geprägt. Wie das der Marius vorhin gesagt hat, es hat uns eben so eine Lebenswelt gegeben. Übrigens haben wir auch, glaube ich, da kann Marius auch davon was reden, wenn du in Süddeutschland zum Beispiel aufgewachsen bist, hat das wirklich auch einen, ja, weiß nicht, einen erzieherischen Charakter, würde ich jetzt nicht sagen, aber man hat endlich mal andere Gegenden auch kennengelernt. Also zum Beispiel Duisburg ist eine Gegend, die kannte ich überhaupt nicht. Ich wusste überhaupt nicht, was das ist. Ruhrgebiet war wahnsinnig spannend dadurch. Also ich habe das wahnsinnig gern gesehen und ich habe aber auch gerne andere Serien gesehen, die woanders gespielt haben und man hat sich da eingefunden, weil man so lange dabei war, dass man tatsächlich, ich meine, besonders spannend ist natürlich sowas wie Los Angeles mit Colt Sievers. Das ist bestimmt, wenn du das heute anschaust, eine unglaublich schlechte Serie. Ja, also wenn das jemand, das muss jeder verzeihen, man darf das sozusagen in der damaligen Zeit, muss man das gesehen haben. Ich habe mir die Serie jetzt gekauft und ich habe sie mir noch nicht angeschaut. Ich will sie mir unbedingt wieder anschauen nach jetzt fast 40 Jahren. Aber es ist so, es hat uns wirklich geprägt und es hat uns so eine wenigstens ein, natürlich ist es ein Scheinbild, das ist ja eine vorgegebene Welt, aber mich hat es total fasziniert, diese Welt der Stuntman und der Schauspielerinnen und Schauspieler, dieses Hollywood-Kino, was einem da gezeigt worden ist, weil Colt Sievers ist ja ein Stuntman, das wird eben im Pilotfilm wird es auch erklärt, dass es ein Stuntman ist. Ich wusste damals noch nicht mal, was ein Stuntman ist, wir wussten das nicht. Keine Chance, solche Begriffe kannten wir nicht und solche Konzepte kannten wir nicht und wir haben sie danach gekannt.
Ja, und also das ist jetzt sicher ein Gedanke, den viele andere auch schon hatten, der drängt sich auch auf bei James Bond, der kam ja dann eben auch immer, wenn ich das gesehen habe. Eigentlich war doch James Bond über viele Jahrzehnte vor allem ein Fenster in eine andere Welt, aha, die dem Durchschnittsbürger verschlossen blieb. Also ne, was jetzt, was weiß ich, Macau oder sonstige Tropenparadiese waren, Nassau, wo der ständig nur unterwegs war, oder auch halt diese Welt der Reichen und Schönen. Das war so ein Fensterchen auf der großen Leinwand, später im kleinen Fernseher. Und das merkt man jetzt, finde ich, an einem moderneren James Bond, sowas brauchen wir nicht mehr. Ne? Flugreisen waren dann auf einmal billig zu haben. Es war überhaupt nicht mehr interessant, diese Bilder von diesen Landschaften zu sehen. Also hat man sich eben auf dieses Bösewichtsspiel und auf irgendwelche immer abgedrehteren Plots oder dann bei der Hauptfigur selbst auf seine Lebensgeschichte verlegt. Also finde ich auch interessant, wie sich das verschoben hat mit den neueren James Bonds.
Ja, finde ich auch so. Ich meine, die Bösewichte waren natürlich immer ein riesiger Teil. Also von genau, aber Anfang jetzt ist
James
an.
James Bond die dunkle Seite auch. Ne?
Sein
Werdegang und so, das war vorher gar nicht. Da war der Strahlemann, den keine Kugel treffen konnte. Und jetzt ist es eine gebrochene Existenz. Ne?
Was ich durchaus auch spannend finde, aber was ich eben vermisse, ist einfach diese Eleganz. Und wie du es auch sagst, es ist so, wahrscheinlich zieht es auch gar nicht mehr so richtig. Aber früher war das einfach eine geistreiche Eleganz aus einer Zeit oder aus einer Welt, die wir nicht kennen und auch nie kennenlernen werden, weil es es auch nicht gibt. Ja, also, aber es war irgendwie eine spannende, ich meine, mal davon abgesehen, aus heutigem Blickwinkel auch völlig inakzeptable Welt, also voller Sexismus, voller merkwürdiger Sprüche, Beispielsweise auch schwulenfeindlich, alles Mögliche ist da drinnen. In einigen der James Bond, gerade Anfang der 70er Jahre, wird es wirklich wüst, aber was es heute ist, meines Erachtens ist ein Actionfilm. Und Actionfilme zum Beispiel interessieren mich recht wenig. Er spricht mich nicht wirklich an, diese Eleganz, dieses Casino-Leben, dieses Weltgewandte, ja, dass er alle Sprachen kann, dass er die Weine von der Karte nicht lesen muss, sondern erkennen kann, was es für ein Wein ist. Daraus sogar vielleicht ein Trick macht, dass man einen falschen Kellner überführt, weil er eben nicht dem Sommelier gleichblütig ist. Solche Sachen sind halt, die haben wirklich einen wahnsinnigen Reiz auf mich ausgeübt und haben einen auch wahrscheinlich verändert, haben einen in diese Welt reingesogen. Ja? Zieht mich heute überhaupt nicht mehr rein.
Das sieht man ja auch super, wie sich dann Serien, in dem Fall Filmserien, über die Zeit und auch in der Interaktion mit dem kulturellen Kontext und auch mit dem politischen Kontext natürlich verändern, weil ich hatte jetzt gerade die spontane Assoziation, dass so die ersten James-Bond-Filme, die sind schon latent kolonialrassistisch. Und zwar in dem Sinne, du hast hier den britischen Gentleman, ne, den britischen Geheimdienst, der in einer Selbstverständlichkeit die Souveränität jedes bekannten Staates auf dieser Welt verletzt und alles mit einem lockeren Spruch abtut. Ne, und natürlich auch dieses Selbstverständnis des britischen Gentleman-Spions, was ja dann zum Beispiel ironisch gebrochen wird durch den Film Austin Powers, den ich jüngst erst gesehen habe und der das ziemlich gut auf die Schippe nimmt, zumindest der erste Teil. Und dieses Selbstverständnis, James Bond, der ja von Ian Flemings Erfahrung im Zweiten Weltkrieg beeinflusst ist, der dann in diesen zum kalten Krieger wird und diese politische Entwicklung durchmacht. Das sieht man auch damit, wer die Bösewichte sind tatsächlich. Und auch diese aktuelle politische Diskussion oder Situation auf dem Planeten widerspiegelt, weil es nicht mehr die Staaten sind, sondern plötzlich sind es Geheimorganisationen. Kriege werden asymmetrisch geführt. Der britische Spion, der Mann im Geheimdienst seiner Majestät ist gebrochen, genauso wie die Rolle Großbritanniens in der Weltpolitik natürlich einen eklatanten Wandel erfahren hat und jetzt auch wieder versucht wird, wiederzubeleben durch Aktionen wie den Brexit und einen gewissen aufstrebenden Nationalismus. Also das findet man alles da drin wieder. Und das ist dann auch so wunderbar, dass diese Serie wirklich jetzt über 60 Jahre läuft, weil man das dann wie durch eine Linse sehen kann, was da eigentlich nebenbei, neben diesen Filmen passiert. Ich würde aber noch mal zurückkommen auf dieses Thema der Antihelden und diese amerikanischen Antihelden. Und ich würde sagen, das Motiv hier ist Hoffnung. Und zwar Hoffnung, dass du, obwohl du dir die ein oder andere Verfehlung leistest, du trotzdem wieder zurück in die Gesellschaft kehren kannst. Also es ist eigentlich ein sehr humanistisches Weltbild. So, ja, der ist korrupt und er schlägt die Verbrecher und ja, aber am Ende des Tages hat er doch das Herz am guten Zweck. Am richtigen Fleck.
Genau, Zweck. Er hat auf jeden Fall den richtigen Zweck.
Ja, jetzt kann man natürlich darüber streiten, inwieweit sich hier vielleicht in Amerika die Darstellung von weißen und schwarzen Antihelden verändert, weil dieses Privileg, in die Gesellschaft zurückkehren zu können, widerspricht ja teilweise dem amerikanischen Strafsystem, aber das wäre wahrscheinlich, es würde zu weit führen. Was ich aber eigentlich sagen will, ist wieder, wie gesagt, ne, diese Antihelden, die braucht die Gesellschaft einfach, die braucht ein Land, die braucht eine Kultur, um sich eben auch das, was sie nicht möchte, die Werte, die sie nicht vertritt, eigentlich vor Augen zu führen oder vielleicht sogar die Werte, die sie vertritt, aber nicht wahrhaben möchte, dass sie vertritt und gleichzeitig noch eine Exit-Strategie beizufügen, um irgendwie damit konstruktiv umgehen zu können.
Hätte ich jetzt immer fast gerade andersrum wahrgenommen, dass diese Anti-Helden eigentlich das sind, wie man gerne wäre, was man sich aber nicht laut zu sagen traut. Also eher sogar, ne, eigentlich wollen die Leute ja, dass es so läuft, dass der Cop natürlich den auch mal vielleicht auch erschießt, ne, weil er was falsch gemacht hat. Aber das war der erschossen wird, ist ja eben einer, den man vielleicht selbst gerne mal erschießen würde, aber nicht darf. Also ich weiß nicht, ob ich jetzt dir so zustimmen würde. Ich würde es genau andersherum sehen, dass diese Anti-Helden sogar das verkörpern, was man selbst vielleicht auch mal machen wollen würde, was aber die politisch korrekte, an Recht und Gesetz gebundene Gesellschaft ja gar nicht so richtig macht oder machen darf.
Aber das ist ja klassisches Instanzenmodell von Freud. Also auf der einen Seite verkörpert der Anti-Held all das, was man nicht machen sollte, zumindest laut Über-Ich. Und auf der anderen Seite verkörpert der Anti-Held auch das, was man eigentlich gerne machen möchte, laut Es. Und wir als Zuschauende, als Konsumentinnen sind halt das Ich und müssen irgendwie mit dieser Ambivalenz klarkommen und irgendwie das verarbeiten. Und dann erscheint es ja eigentlich logisch, dass das, wie gesagt, in diesen kulturellen Raum rein projiziert wird, um dort häppchenweise irgendwie integriert werden kann.
Also trifft es nicht ganz, würde ich jetzt sagen. Das Über-Ich ist ja nicht der Anti-Held, sondern die Gesellschaft, gegen die der Anti-Held vorgeht. Insofern, ne, also ist nicht beides im Anti-Helden verkörpert, sondern eher dieses, was du sagst. Ne? Wir hatten ja schon oft über Star Trek gesprochen. Ich muss da immer an den Captain denken, der auf jedem Planeten erstmal die Frauen auscheckt und so, ne? Und dann sich in der Bar mit den Außerirdischen prügelt. Also James T. Kirk ist jetzt eher sowas wie ein Ace auf zwei Beinen, was man in den Weltraum geschickt hat und was da ja sich von Planet zu Planet handelt.
Genau, aber ich meine, dass halt die Einstellung dazu, dass man sagt, ach ja, das ist ja der Anti-Held, eben aus dieser Über-Ich-Haltung entsteht, dass man sagt, ah ja, der widerspricht dem, was im Über-Ich repräsentiert wird. Das ist die eine Beziehung. Und aber auf der anderen Seite ist ja das, was repräsentiert wird, der Inhalt des Es, und daraus ergibt sich dann der Konflikt. So meinte ich das. Also ja. Der Anti-Held ist das Es auf jeden Fall, aber unsere Einstellung dazu speist sich eben auch aus unserem Über-Ich. So würde ich es halt sehen.
Das würde ich auch schon eher unterstreichen. Das Fatale nur an der ganzen Sache ist, jetzt muss man dazu sagen, letztendlich erscheinen diese Anti-Helden eben, also bei Kirk ist es zum Beispiel so, der ist halt einfach attraktiv, ja, der kommt total gut an, der wird ja auch total geschätzt, weil er natürlich auch andere wiederum positive Merkmale hat, und das ist genauso bei den Anti-Helden der amerikanischen Krimiserien oder Krimi-Folgen, der Anfang der 70er Jahre. Das große fatale Problem ist nur, da werden schon Dinge gezeigt, die einem mittlerweile wirklich wie eiskalt durch die Adern wirklich gehen. Also mir ist es wirklich so gegangen, als ich jetzt mal nochmal in der letzten Zeit tatsächlich diese Filme und Fernsehserien angeschaut habe und nochmal ganz bewusst unter einem ganz anderen Blickwinkel, also nicht der Faszination, die diese Filme natürlich ausüben, sondern einfach mal, was da eigentlich transportiert wird. Und es ist tatsächlich ziemlich erschreckend, weil es wird eigentlich gezeigt, ein prügelnder Cop, klar, das war uns eh klar, aber das ist schon sehr, sehr klar, wie die Rollenverhältnisse sind. Also der Cop ist eben allmächtig, es sind eigentlich immer so kleine Drogendealer, sind meist Schwarze, die werden erstmal durchgeprügelt, die Leute werden extrem beleidigt und so weiter. Und zum Schluss sind die klugen Köpfe, die großen Pläne haben, das sind die Weißen. Diejenigen, die Dreck am Stecken haben und sich erwischen lassen, sind die Schwarzen. Und das ist schon eine, ehrlich gesagt, unerträgliche Art und Weise, die Sachen darzustellen. Jetzt könnte man sagen, naja, Entschuldigung, das ist ein Film, das ist ein Genre. Ja, genau. Es ist ein total spannendes Genre. Und weil es so spannend ist und weil es so attraktiv ist, ist es so unglaublich gefährlich. Weil das hat genau das, was Marius vorhin gesagt hat, mit in einer ganz harmlosen Weise von den Fernsehserien der 80er Jahren, die uns stilbildend so ein bisschen gebildet haben und uns Einblicke geschaffen haben in die amerikanische Welt, haben sie uns auch so eine Art Standard gezeigt, wie man eigentlich so umgeht, wenn man ein cooler Hund ist, der eben bei der Polizei ist und mal durchgreift und irgendwie doch nur das Positive will. Da sind die Rollen doch sehr, sehr klar vergeben. Und da gibt es auch wohltuende Ausnahmen, das muss man ganz, ganz klar sagen. Also, die meisten, also Chef zum Beispiel, ist eine wirkliche Ausnahme, die man sich unbedingt mal anschauen muss. Ist unglaublich wichtig, sowas auch mal gesehen zu haben. Aber das fand ich schon sehr, sehr schockierend. Und wenn du dann die Bilder anschaust von heute, von Ausschreitungen, von Polizeigewalt, von roher Polizeigewalt in manchen Regionen der Welt, wo man einfach tatsächlich vor allem ganz spezifische Menschen vor allem im Visier hat, dann ist das schon wahrscheinlich damit irgendwo verbunden.
Aber ist das nicht auch das Tolle an diesen Serien, so wie du das jetzt beschreibst, dieses Fenster in eine vergangene Zeit? Und irgendwie macht einem das da auch klar, wenn man sowas anschaut, da wo wir heute sind, ist es nicht selbstverständlich. Es zeigt, wo wir hergekommen sind, es zeigt vielleicht auch, wo noch viel zu tun ist. Aber ohne solche Serien, wenn man die jetzt sozusagen weg eliminieren würde und sagt, die strahlt man nicht mehr aus, die wären nicht mehr auf Netflix oder so, geht ja auch ein bisschen vielleicht uns die Sensibilität dann dafür verloren, was wir uns schon erkämpft haben. Und das ist eben wahnsinniger Kontrast, wie du sagst. Also James Bond, das Frauenbild, was da in den 70er, 80er Jahren noch gezeigt wurde, erscheint uns heute, wie du sagst, unerträglich. Aber wenn wir diesen Eichpunkt nicht hätten, um zu sagen, das ist unerträglich, und gleichzeitig zu wissen, aber so war es vor 20, 30 Jahren noch gang und gäbe, würden wir vielleicht die Dinge, die wir heute schon erreicht haben, auch als etwas zu selbstverständlich, zu natürlich betrachten, weil wir dann auch vielleicht irgendwann vergessen, dass das Dinge sind, die wieder verloren gehen können, wenn man sich nicht aktiv irgendwie auch dafür einsetzt.
Ich würde da gar nicht widersprechen. Ich bin ja sowieso nicht dafür, irgendwelche Zensurmaßnahmen, dass man jetzt Szenen rausschneidet oder die Filme nicht mehr zeigt. Aber man muss schon darüber diskutieren. Das ist eine ganz wichtige Sache und man muss darüber tatsächlich auch kritisch diskutieren. Und das heißt aber nicht, dass man alles zerreden muss und nicht sich auch von Faszination leiten lassen kann und so einen Film mal auch genießen kann. Aber einfach nur so anschauen kann ich heute nicht mehr, muss ich einfach sagen, und will ich auch nicht mehr. Und ich würde das auch gerne einfach immer wieder einbringen. Und das heißt ja nicht, dass die Welt heute alles so viel wunderbarer und schöner ist und besser und reflektierter. Und das Reflektierte ist auch nicht immer das Schönere und Bessere. Aber es ist trotzdem, es wäre unerträglich, wenn das einfach so dastehen kann und man einfach sagt, hey, schau mal, super. Man muss diese Seite einfach auch reflektieren. Ich finde, das ist eine ganz wichtige Sache.
Man darf halt nicht vergessen, dass Fernsehserien als kulturelles Produkt einfach durchsetzt sind von vorne bis hinten mit ideologischen Botschaften. So, und diese ideologischen Botschaften können unserer persönlichen Ideologie entsprechen, sie können ihr widersprechen, aber es gibt nicht die neutrale Serie. Das ist ein Wunschtraum. So, und selbst wenn man sagt, oh Gott, ich finde es jetzt ganz schrecklich, dass in neuen Serien, die so vermeintlich ideologisch aufgeladen sind und so viele Repräsentanztüren aufgemacht werden von wegen People of Color zeigen, Transmenschen zeigen, das ist ja totale Ideologie. Naja, das Gegenstück ist eben auch Ideologie, nämlich diese Menschen nicht zu zeigen. Also es gibt hier keine Ideologiefreiheit und in dem Sinne verändern diese Serien eben unsere Repräsentation von bestimmten Dingen. Ein gutes Beispiel dafür ist zum Beispiel auch Sex in the City, was ja ein vollkommen falsches Bild zumindest des Lebens als Kolumnistin in Manhattan darstellt, wenn Carrie Bradshaw anscheinend für jede Zeile $1,500 bekommt, so oft wie sie einkaufen gehen kann und was sie sich leisten kann dafür, dass sie einmal pro Woche eine Kolumne schreibt. Und da gibt es zum Beispiel ein ganz spannendes Gegenstück, nämlich die Serie Girls, über die Adam Driver bekannt geworden ist, besser bekannt als Kylo Ren und zukünftiger Oscar-Preisträger. Da lege ich mich mal fest, dass es nur noch eine Frage der Zeit ist. Und mir wurde diese Serie zum Beispiel so angepriesen mit, und ich zitiere, es ist wie Sex in the City, nur sie sind arm und der Sex ist dreckig. So, und das ist dann schon wieder ein etwas vermeintlich realistischeres Bild oder so, wie man sich es vorstellt, weil ich meine, ich weiß nicht, wie es ist, in Manhattan zu leben. Aber das ist eben dieses Beispiel. Und auch jetzt, wenn man jetzt zum Beispiel in den deutschsprachigen Raum geht, ist Stromberg, finde ich, ein sehr gutes Beispiel. So, ich habe mir Stromberg angeguckt vor 2 Jahren, 3 Jahren das erste Mal. Und ich finde es großartig. Und es ist, ich finde es großartig, weil es so unfassbar deutsch ist. Und ich habe noch nie im Großraumbüro gearbeitet oder zumindest nicht in dieser Art von Großraumbüro. Und ich will es auch nie. Aber ich stelle mir vor, dass es genau so ist. Natürlich nicht exakt so, aber von den Themen, von der Art und Weise, wie es besprochen wird und dieses einfach nur Graue und Trostlose. Also alles in dieser Serie ist ja nur trostlos. Und das, und gleichzeitig kommt es aber auch so an bei sehr vielen Menschen in Deutschland. Und jetzt rein statistisch gesehen, kommt es wahrscheinlich auch bei sehr vielen Menschen an, die genau in dieser Situation, die sie tagtäglich erleben auf ihrer Arbeit, aber die darüber eben ein Mittel gefunden haben, um vielleicht mit dieser latenten Unzufriedenheit, die sie vielleicht haben, vielleicht, wichtig, einfach umgehen zu können, dass man sagt, ach ja, oh Gott, es ist zwar schlimm, aber es ist wenigstens nicht so schlimm wie bei Stromberg, wobei das bei Stromberg ja einfach nur die konzentrierte Version dessen ist, was in der Realität zu beobachten ist.
Da kann ich dir die Serie Büro Büro empfehlen.
Ja, unbedingt.
Ist etwas älter, aber die ist nicht übertrieben. Ich denke, genauso war es. Und genauso ist es eben heute auch noch teilweise. Also noch ein viel faszinierendes Fenster in eine andere Zeit, auch in diesem Büroalltag eines mittelständischen deutschen Sportgeräteherstellers. Und jedes Detail ist da einfach so perfekt. Also Niklas, wenn dir Stromberg gefällt, schau dir mal Büro Büro an.
Ja, unbedingt. Und ich meine, es ist ja ein ganz wichtiger Hinweis. Du hast vorhin gesagt, es wäre ein Traum, wenn das alles besser wäre und so weiter, aber das ist ja unrealistisch. Aber man kann es auch anders formulieren. Es wäre ein absoluter Albtraum, wenn wir bei sowas wie Filmserien, Fernsehserien tatsächlich einfach nur auf eines achten würden, politische Korrektheit, dass alles ganz, ganz ausbalanciert ist, dass alles glatt ist und so weiter. Das wäre vollkommen langweilig. Also das Wichtige ist ja tatsächlich, dass da Zeitgeist drin ist, dass da auch Unvollkommenheiten drin sind, dass Überspitzungen drin sind, dass da Witz drin ist. Und das bedeutet immer, dass es irgendwo auf Kosten anderer geht. Das ist klar. Man muss sich immer nur überlegen, wo sind vielleicht Grenzen, wo sind extreme Grenzen oder auch einfach, dass man wenigstens irgendwo in einen Diskurs vielleicht kommt, aber man muss nicht alles auch erklären. Das ist auch das Wichtige. Das sind auch Kunstprojekte und das sind künstlerische Projekte und man muss auch manches erstmal stehen lassen und vielleicht irgendwann auch mal bewerten. Es ist wichtig, dass eine Kultur sich damit auch beschäftigt, mit sich selbst beschäftigt. Aber wenn es nur darum geht, Sachen zu zerpflücken und zu attackieren und einfach auch nicht mehr innere Werte gesehen werden, dann wäre das sehr, sehr bitter, muss man ganz ehrlich sagen.
Zumal du ja diese Completeness, diese 100% nie erreichen kannst, beziehungsweise die Leerstellen, die gelassen werden, ja ganz essentiell dafür sind, was eben gezeigt wird. Also das, was wir nicht bekommen, ist Teil dessen, was wir bekommen. Und das und der Wert dessen, was wir nicht bekommen, wird auch dadurch bedingt, dass wir es eben nicht bekommen, tatsächlich. Und damit wird eben die Frage nach der Repräsentation umso wichtiger, nicht weil sie stattfindet, sondern weil sie eben nicht stattfindet. Und das muss man eben immer noch dazu sagen. Und es ist immer ein ewiger, auch gesellschaftlicher Aushandlungsprozess, nah an diese 100% ranzukommen, wobei es absolut unmöglich ist, an diese 100% ranzukommen. So, es ist so ein bisschen, ja, so, es mutet ein bisschen der wissenschaftliche Methode an, dass man, alle wissen eigentlich, dass es unmöglich ist, die objektive Wahrheit zu erlangen, aber niemand will es sich eigentlich eingestehen. Und das wird dann wieder auch schön projiziert und wird dann vielleicht sogar auch auf Seriencharaktere projiziert, nämlich zum Beispiel auf die Art von Seriencharaktere, die an diese 100% sehr, sehr nah rankommen. Das sind dann, ist ja auch ganz spannend, das sind dann die haben dann auch immer eine dunkle Seite. Vielleicht kann man so Dr. House nehmen als Beispiel. Man kann aber auch sicherlich auch die Serien nehmen, wo inselbegabte, etwas autistisch anmutende Personen, Sheldon Cooper ist da ein Beispiel aus Big Bang Theory, eine Rolle spielen, oder wo die auch zum Beispiel helfen, Verbrechen zu lösen. Und das ist ja auch wieder, mir fällt gerade kein konkretes Beispiel ein, aber das gibt es ja auch in einer dieser klassischen Kabel 1-Serien, wo du dann halt die inselbegabte Person hast, die aufgrund ihres Zustandes, ihres Autismuses ja außerhalb der gesellschaftlichen sozialen Ordnung wieder steht. Und das ist ja auch wieder diese Botschaft, die vermittelt wird. Um die Gesellschaft zu heilen, sozusagen, um sie wieder gerade zu biegen, darf man nicht in ihr drin stehen, sondern muss das von außen tun, aber darf auch nie den vollständigen Kontakt zu ihr verlieren.
Ja.
Aber was würdet ihr denn sagen, welche Serien haben denn wirklich nachhaltig ja die gesellschaftliche Realität geprägt? Ich meine, ihr habt ja ein bisschen länger Serienerfahrung als ich.
Es ist schwierig zu sagen, also was es wirklich geprägt hat. Also erstmal ist es so, dass es natürlich, es gibt ja die verschiedensten Serien und es gibt tatsächlich ja auch Serien, die einfach beispielsweise die heile Welt zeigen und eben so eine Sehnsucht, so eine Nostalgie ausstrahlen, die auch bestimmt sehr, sehr stilbildend ist für sehr, sehr viele Menschen. Nicht nur für Kinder und Jugendliche, die das gesehen haben und im Prinzip immer so ein Ideal von einer perfekten Familie, was weiß ich. Marius, The Waltons zum Beispiel. Kennst du noch The Waltons?
Mhm. Ist das das mit Gute Nacht, John Boy?
Ja, ganz genau, ganz genau.
Aber was mir so kam, das war ja eigentlich in Deutschland, also meine erste Assoziation wäre jetzt dafür Ekel Alfred gewesen. Ja, also die heile Welt war es ja nicht immer. Also ja, auch was mir heute noch so in Erinnerung ist, sind oft sogar die Serien, die gar nicht so heile Welt waren. Das war dann erst ein bisschen später. Wahrscheinlich hast du jetzt auch an Traumschiff und Schwarzwaldklinik.
Richtig, genau. Diese Sachen, aber
davor,
die enorm wichtig waren. Ja.
Das Schmutzige auch, ne? Das Unschöne am deutschen Charakter.
Bei Ekel Alfred gibt es ja nochmal eine wunderbare Reprise sozusagen. Mit der Wiedervereinigung kam ja dann Motzki auf. Eine Serie, die schon auch brillant war und sehr, sehr gehasst wurde. Das ist ja schon mal eine spannende Sache. Also tatsächlich Menschen, die aus der früheren DDR kamen, haben das gehasst. Und Menschen, die aus vor allem West-Berlin kamen, haben sie geliebt oftmals. Und es hat ja wirklich beide Lager sozusagen, es hat jetzt wirklich so Lager aufgebaut. Und es war wirklich sehr, sehr intelligent gemacht. Und wenn du es heute mal anschaust, sind da unglaublich viele kluge Sachen drin, vor allem gegen West-Berliner natürlich und Westdeutsche, kann man aber in der Zeit wahrscheinlich wirklich so verstehen, dass es unerträglich war, wenn du gerade neu dazukommst und sich neue Bundesländer nennst, dass du das dann erstmal als Attacke siehst. Und das ist auch eine Attacke, aber es ist eben vor allem so eine bitterböse Abrechnung auch gegen West-Berliner. Und manchmal braucht man auch ein bisschen Zeit und die Serie ist auch, müssen wir mal nachschauen, aber sie ist dann auch irgendwann wirklich vom Äther gegangen, weil sie wahrscheinlich ein bisschen zu radikal war. Dagegen Ekel Alfred ist ja ewig gelaufen. Also das ist wirklich eine unglaublich erfolgreiche Serie gewesen. Aber auch da ist es, ich weiß nicht, ob es stilbildend ist, aber man konnte eben sozusagen auch was ausleben in den Charakteren, was man selber nicht aussprechen konnte. Also das auszusprechen, hätte dich ganz schön runtergezogen, aber das anzuschauen und drüber zu lachen, ist halt einfach wohltuend. Ja, weil es völlig, also politisch vollkommen inkorrekt ist.
Lasst uns zum Abschluss vielleicht die letzte Viertelstunde nochmal ein bisschen über eure Paradedisziplin sprechen, nämlich die Ästhetik. Und zwar die Ästhetik in Fernsehserien. Und ich hatte gerade die Assoziation, weil ihr heile Welt gesagt habt und Schwarzwaldklinik, sowas diese ZDF-dritten Programme Vorabendserien. So dieses Dr. Stefan Frank, dem Arzt, den die Frauen vertrauen, Traumschiff natürlich, der Horm ist der Horm. die haben ja immer eine ganz eigene Ästhetik, finde ich. Und zwar ist es immer eine sehr künstliche Ästhetik, wie ich finde. Also bestens ausgedrückt durch diese Krankenhausserien, wo du sagst, ja, okay, gut, also so sieht kein Krankenhaus in Deutschland aus. Und oder jetzt auch sowas wie Daily Soap Operas, die ja auch immer einfach künstlich aussehen, weil alle haben keinen Job oder die, die keinen Job haben, wohnen trotzdem in riesigen Wohnungen, die exquisit eingerichtet sind. Ist diese künstliche Ästhetik, ist die gewollt und wenn ja, warum?
Also erstmal, ja, entschuldige, Maris.
Ich wollte jetzt gerade noch eine Lanze für die Schwarzwaldklinik brechen. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen Generationeneffekt. Ich habe das nie als so künstlich wahrgenommen. Also in der Zeit, wo die ihren Ursprung hat, sahen Krankenhäuser wirklich im Inneren so aus. Wir haben heute all diese Apparate, Medizin im Kopf oder so, aber in den 80er Jahren, wo in Bamberg zum Beispiel das Klinikum, der Neubau noch nicht fertig war, da war ein Krankenhaus, dieses, weiß gar nicht, Klaus, was ist das nochmal für ein Baustil, was heute das Hotel Residenzschloss ist?
Neorenaissance wahrscheinlich.
Neorenaissance, ja. So ein bisschen Klassizismus drin, alles, ne? Also das waren Backsteinbauten, wo drinnen weiße Flure waren, ne? Oder unser Gebäude, das Markushaus, war bis in die 80er Jahre.
Da, wo wir jetzt arbeiten, ne? Waren Frauenklinik bis 1986, ja.
Und das ist nicht viel anders als das, was wir bei der Schwarzwaldklinik sehen, auch von der Architektur und den Räumen her. Also diese Ästhetik ist vielleicht auch ein bisschen der Effekt, dass es aus einer Zeit ist, die wir jetzt gar nicht mehr so kennen, aber wo Dinge auch wirklich so aussahen, auch Krankenhäuser.
Also es gibt ja zum Beispiel Krankenhausserien, gibt es ja durchaus zwei unterschiedliche. Es gibt sowas wie Hospital hieß die, glaube ich, in Amerika. Super realistisch, wo Leute unglaubliches Wissen rausziehen und wahrscheinlich heute noch profitieren von diesen Serien. Und dann gibt es sowas wie Schwarzwaldklinik. Also ich würde schon ein bisschen widersprechen. Ich meine, okay, sie sahen früher schon ähnlicher so aus, aber es war natürlich einfach eine heile Welt. Das ist klar, der Chefarzt, der sozusagen alles im Blick hat, der attraktive, alte, schon 85-jährige Chefarzt, den es normalerweise nicht geben würde. Ja, der junge, dynamische, sportliche, der so ein Golf 1 GT 102 PS hat und da reinspringt in das Cabrio, ja, und so weiter, der Sascha Hehn, und blendend ausschaut und immer auch in so einem Bronze-Look rumgeht. Und ich glaube, das meinst du vor allem, dass zum Beispiel das Licht.
Ja, das ist schon Post-Production. Ja.
Genau, das ist und das ist teilweise nicht nur Post-Production, sondern es ist eben einfach ein bisschen over mit den Reflektoren und so weiter gearbeitet. Das sind halt einfach Gold- und Bronze-Reflektoren und damit erscheinen die alle, als wären sie gerade wirklich aus der Sonne und so weiter. Und die Leute liebten es natürlich, aber relativ klar ist es, warum, weil es halt wirklich letztendlich so eine Heimat ist. Das ist es ist auch wohltuend, dass es irgendwo da so eine Klinik gibt und da geht alles viel besser als bei uns. Und du hast es ja vielleicht mal gehört, Marius, dass es tatsächlich enorm viele Leute gab, die da wirklich Notfälle hingebracht haben in der Gegend, weil die wirklich gedacht hatten, da ist ein Krankenhaus. Also das, ich weiß nicht, ob es eine Urban Legend ist, ich habe es mal gelesen und ich würde es sofort glauben auf jeden Fall. Wenn, dann wäre es eine sehr, sehr gute Geschichte, weil man das auch...
Aber das Ding war ja auch ein Krankenhaus.
Das war...
Ich glaub, eine Psychiatrie oder so, aber...
Aber genau, aber es sah eben natürlich auch irgendwie ein bisschen anders dann innen aus und auch mit dem Traumschiff, ich meine, wenn du dir mal die Realität anschaust, das ist halt irgendwie, keine Ahnung, ich sage jetzt mal 14 Stockwerke und 5000 Menschen in so einem Ding und es ist im Prinzip ziemlich anders als das Traumschiff. Und ich kenne das Traumschiff nicht wirklich gut, aber da gibt es, glaube ich, einfach, ist ein ganz kleines Schiffchen. Im Prinzip würde man das wahrscheinlich fast schon als Boot bezeichnen, weil es einfach, aber da kennt eben der Kapitän jeden einzelnen Gast und jeder einzelne hat natürlich eine Kabine mit außen wahrscheinlich Balkon oder wenigstens ein Fenster. Kein Mensch hat das im Schnitt. Ja, im Schnitt sitzt du irgendwo unter Wasser, ja, in so einem Unterdeck und hast natürlich keine Aussicht auf irgendwie das Meer oder so weiter, sondern hörst nur den Maschinenlärm. Das wird wahrscheinlich die Realität sein. Aber man sehnt sich natürlich sowas. Und das ist auch absolut nachvollziehbar. Und vielleicht haben aber auch solche Serien tatsächlich enorm an Attraktivität eingebüßt, weil, das hat ja Marius auch schon gesagt, solche Sachen sind halt verfügbar. Heute kannst du solche Sachen buchen. Und wahrscheinlich ist es so, psychologisch gesehen sind die Schemata und Skripte so fest in unseren Köpfen, dass du da hingehst in ein Schiff, was total furchtbar ist und trotzdem das Traumschiff miterlebst in dem Moment.
Aber was ja schon lustig ist beim Traumschiff, ich meine, ein Kreuzfahrtschiff ist ja schon eine Fantasy-Welt, eine Pseudo-Realität. Ja, total künstlich. Und für die Fernsehserie wird es dann nochmal verkünstelt und abstrahiert und zugespitzt. Also ne, so ein bisschen wie Disneyland auf Speed im Prinzip. Das ist ja die das Abbild eines Abbilds,
ja,
könnte man sagen. Und irgendwie zieht es heute nicht mehr. Ne? Das wollen die Leute nicht mehr. Die Leute wollen jetzt irgendwie, ja, das ist eine gute Frage, was jetzt, was gerade so, ich habe die letzten Jahre auch nicht mehr so viele Serien geschaut, muss ich zugeben, halt auch nur die, die wirklich so gehypt wurden teilweise, aber das ist nicht mehr gefragt, dass es irgendwie so überhöht wird ins Künstliche, ins Positive. Ne?
Ich glaube, dafür, also ich bin mir da nicht so sicher, ich kenne leider nicht zu viel von diesen Serien, aber wenn man tatsächlich das mal sich anschaut, das Programm, ist es wahrscheinlich schon sowas, diese ganzen kleinen Hotels, der kleine Förster, also die, es geht ja immer um so eine kleine heile Welt, es ist nie dieses großskalierte, sozusagen auch dieses Großraumbüro, was Marius angesprochen hat, oder nee, du warst es, Niklas, also mit Stromberg, ich glaube, es ist ein relativ kleines Großraumbüro, ja, also letztendlich ist alles übersichtlich und jeder kennt jeden, das ist immer sehr, sehr wichtig, also wenn das, glaube ich, nicht gegeben ist und du selber nicht mehr das Gefühl hast, dass du die Leute alle kennst, und dass du erkannt werden würdest, wenn du ein Teil dieser Institution wärst, dann würde das nicht funktionieren. Würde ich jetzt einfach mal wagen zu behaupten.
Ich würde jetzt auch sagen, dass sowas wie Traumschiff und Schwarzwaldklinik, ne, das ist so ein bisschen die Illusion einer schöneren Welt, in die man sich flüchtet. Und was heute dann eher angesagt ist, nicht mehr quasi eine bessere Welt, in die man sich flüchtet, sondern die Darstellung einer Welt, die noch beschissener ist als die eigene. Und dass man sich dann wieder in der eigenen Welt vielleicht ganz gut fühlt, weil man gesehen hat, wie neurotisch und kaputt andere Menschen doch sind. Und die sind ja noch viel neurotischer als ich selbst. Und damit fühlt man sich dann auch wieder ein bisschen besser. Also nicht mehr der Vergleich nach oben oder der Wunsch nach oben, sondern eher dieser Vergleich nach unten, was das eigene Leben dann wieder ein bisschen erträglicher vielleicht macht.
Also anstatt so eine Pull-Funktion zu haben, eher so ein Push-Effekt tatsächlich. So nicht dieses Eskapistische aus der Realität raus, sondern bleib lieber in der Realität. Was eine sehr interessante Beobachtung ist, wenn man ja eigentlich sich vor Augen führt, dass ja Serien eigentlich eher grundsätzlich benutzt werden, um der Realität zu entfliehen und dann wahrscheinlich einfach so dieses, ja, Sublimale haben, dieses Zurückstoßen in die Realität. Also das ist ein super spannender Gedanke, den man sicherlich auch noch mal weiter ausführen sollte. Jetzt haben wir allerdings leider nicht so viel Zeit. Also beim nächsten Mal die spannenden Gedanken einfach am Anfang setzen. Nein, Quatsch, es ist ja auch gut, dass sich sowas aus dem Gespräch heraus entwickelt. Aber weil du es gerade gesagt hast, so dieses jeder kennt jeden, wie wichtig das ist, das sieht man auch super bei Enterprise. So, so gut, die Crewgröße variiert immer, aber ich glaube zumindest in Next Generation auf der Enterprise D sind es locker 1000 Besatzungsmitglieder.
Bei so. Raumschiff Enterprise, also das ist ja die...
Sind es 400.
Da sind es 400, ja. Genau.
Genau.
Und das weiß ich auch noch sehr, sehr gut. Das ist mir auch im Kopf geblieben. Ich habe mich immer nur gefragt, wo sind die ungefähr 385 Leute, die ich nicht kenne? Und das ist eben auch wichtig. Also die sind da irgendwo, ja. Die sind in Maschinenräumen oder irgendwas, aber die haben irgendwelche Rollen, die wir nicht kennen. Aber die Leute, die da vorkommen, die kennen wir alle ganz genau und wir können sie einschätzen, wir können uns identifizieren, wir können sie vorhersagen und sind dann zum Beispiel, und das ist ja das Spannende an so simulierten Realitäten, wir sind dann eben enttäuscht, dass sie was machen oder wir sind bestätigt, fühlen uns bestätigt und so weiter und so fort. Und das könnten wir aber niemals machen, wenn es wenn es so über 15 Leute sind, ist völlig unmöglich.
Genau, und an der Stelle eben nochmal diese Notwendigkeit, auch nicht nur alte Charaktere, also die Charakterzahl nicht zu groß werden zu lassen, sondern aber auch gleichzeitig auch neue Charaktere nachzuschießen, weil du ja einfach auch eine gewisse Anzahl von Menschen brauchst, um eine Dynamik zu erzeugen, je nach Setting tatsächlich, also je nachdem, wo es spielt. Und da sind wir wieder bei dem, was wir Ende letzter Folge gesagt haben, nämlich, dass ja diese Seriencharaktere mental ähnlich repräsentiert werden wie reale Personen. Weil von beiden haben wir immer nur gewisse Verhaltensstichproben und aus diesen Verhaltensstichproben konstruieren wir dann das Modell dieser Person tatsächlich. Und diese Komplexität zu behalten, also es gibt ja tatsächlich auch empirische Untersuchungen darüber, wie viele Menschen wir kennen und auch gut kennen und spannenderweise verhält sich das eigentlich immer so bei 100 bis 200 Personen mit einem Mittel von 150. Das ist die sogenannte Dunbar-Zahl. Und das ist eigentlich so die Anzahl von anderen Individuen, mit denen wir selbstorganisiert vernünftig interagieren können tatsächlich. Und das ist jetzt eine extrem steile These und deshalb bitte nicht für gegeben sehen. Aber jetzt kann man sich natürlich fragen, was das denn mit uns macht, wenn wir verstärkt diese parasozialen Beziehungen eingehen mit eben nicht realen Personen und ob sie vielleicht einen dieser Slots wegnehmen, der eigentlich für reale Personen vorgesehen ist oder ob das überhaupt keine Rolle spielt. Das kann natürlich auch sein. Das wäre natürlich dann auch spannend, weil es dann dafür sprechen würde, dass Seriencharaktere eben doch nicht so repräsentiert werden wie reale Menschen.
Also ich bin mir ziemlich sicher, dass sie nicht so repräsentiert. Sie werden vielleicht so repräsentiert, aber sie nehmen keinen Platz weg. Das siehst du daran, es gibt ja wirklich Heavy User von Serien. Und nehmen wir mal an, da kommen jedes Mal meine Zahl jetzt 15 Leute vor. Das ist so eine Schätzung jetzt einfach, eine erste Schätzung. Und du skalierst es jetzt mal hoch und du hast irgendwie 5, 6, 7 solche Serien. Dann bist du auf jeden Fall deutlich höher als eine wahrscheinlich durchschnittliche, weil diese 150 sind natürlich sehr, sehr hochgegriffen, muss man ehrlich sagen. Also wer kennt schon 150 Leute so, dass er sie einigermaßen einschätzen kann? Also ich glaube, da gibt es sehr, sehr wenige. Also ich glaube, wenn du das wirklich mal empirisch nachprüfen wolltest, dann kommst du auf eine sowas von viel geringere Zahl. Und von mir aus kommst du da auf 50, 60, aber die kannst du auch nicht mehr richtig einschätzen. Die kennst du halt irgendwie, aber wen kannst du schon richtig einschätzen? Also vielleicht 20, 30, 40 Leute. Dann bist du aber schon ganz schön gut dabei.
Genau, also was damit gemeint ist, ist eben diese sozialen Beziehungen, die zu dieser Person.
Ja, ja, klar.
Unterhalten werden kann. Und es aktualisiert sich natürlich auch die ganze Zeit. Und dass neue Leute, da sind wir wieder bei der Frage, ob unser Leben nicht auch eine Serie ist, neue Charaktere werden rausgeschrieben, neue Charaktere kommen dazu, alte Beziehungen werden wieder aufgegriffen. Und es kommt natürlich auch hinzu, dass manche Personen halt einfach nur Nebencharaktere in der Serie, die wir unser Leben nennen, sind. Eine Storyline in der Serie Der Leben unserer Zuhörer ist der wöchentliche Psychologie-Podcast Die Bamberger Psychokalypse, der diese Woche am Ende angekommen ist. Und ich sage Ade.
Servus, ciao.
Ade.
Das war die Bamberger Psychokalypse mit Niklas Döbler, Professor Dr. Klaus-Christian Carbon und Dr. Marius Ra. Bis zum nächsten Mal.